Zen, der Podcast von Chukka Sangha.
Wir hatten ja schon in einem Teeshow über Toksan gesprochen und das Diamantsutra und wie Toksan da als Heißsporn die Zen-Lehrer verfolgen wollte wegen ihrer unmittelbaren Herz-zu-Herz-Übertragung des Dharma und so. Und er gelangte ja dazu Ryutan und hatte da ein plötzliches Erwachen, als Ryutan ihm vor der Nase die Fackel auspustete und er wieder im Dunkeln stand. Ja, und dieser Toksan, der ist in seinen älteren Jahren eben ein anderer Zen-Meister gewesen, schon viel Erfahrung gehabt, und er war der Meister vieler Schüler. Er war so ein Zeitgenosse von Linchi und seine Methoden waren ähnlich wie Linchi. Linchi hat immer Katz geschrien bei jeder Gelegenheit, wie wir wissen. Na, also wenn man beim Rinzai Rokku langt es bei den anderen Korns, da sagt man dann, wenn man im Zweifel ist, einfach Mu, ja. Und bei Linchi, wenn man da im Zweifel ist, schreit man einfach Katz. Das ist meistens eine gute Antwort, ja. Nur wird dann untersucht, es gibt unterschiedliche Katzschreie, ja. Welche, die das Ende der Welt verkünden und andere, die Schüler anziehen, wie ein Angler, der mit der Angelrute im Fischteich angelt. Also gibt es also unterschiedliche Schreie von Rinzai und unterschiedliche Bedeutung. Ja, und bei dem Toksan, der war also in seinem Alter irgendwie anders gestrickt. Da hat er nicht mehr um sich geschlagen, ist ein bisschen hart ausgedrückt. Aber sagen wir mal so, einer seiner berühmteren Aussprüche war, dass er gesagt hat, wenn du sprechen kannst, 30 Stockschläge. Wenn du nichts sagen kannst, auch 30 Stockschläge. Und das war so Standard, ne? Sag's mir, kannst du nicht sagen? Sprich, ja, da, bong, 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 ja. Das war so seine Art des Belehrens. Und er war auch total straight und da gab es keine Diskussionen und so weiter, wenn man bei ihm im Doxan-Raum war. Naja, und auf seine älteren Tage dann trat so ein anderer Zug von ihm zutage und der ist zum Beispiel hier zu erkennen in dem Fall Katoshu 214, Shukuos Lama Gaul. Diener Shukuo von Lumen fragte Toksan Senkan: Alle die Weisen aus alter Zeit, wohin sind sie gegangen? Was? Fragte Toksan zurück. Ich verlangte ein schnelles Ross, sagte Shuko, aber ich erhielt einen lahmen Gaul. Toksan schwieg dazu. Am nächsten Tag nach dem Bad servierte Shuko dem Toksan Tee. Toxan tätschelte Shukuo den Rücken und fragte, was ist mit dem gestrigen Koan? Shukuo sagte, heute hat der alte Kerl endlich was begriffen. Toxan schwieg erneut dazu. Später bemerkte Kido, jedermann sagt, dass Toxan mit einem elterlichen Mitgefühl handelte, als er beide Male schwieg. Sie erkennen nicht, dass er den lauten Markt mit seinem Hammer zum Schweigen brachte und Haltestricke im stehenden Gewässer festmachte. Ja, bevor ich da im Einzelnen drauf eingehen will, will ich noch auf das 13. Beispiel im Momonkan eingehen, das die meisten von euch ja schon längst kennen. Toxan trägt seine Schalen. Na? Also, da heißt es, ne? Eines Tages ging Toxan in den Speiseraum hinunter und trug seine Schalen in der Hand. Seppo begegnete ihn und fragte, wohin gehst du mit deinen Schalen? Die Glocke hat noch nicht geläutet und die Trommel wurde nicht geschlagen. Toxan drehte sich um und ging in sein Zimmer zurück. Seppo berichtete Ganto die Begebenheit und dieser bemerkte, Toxan ist berühmt, aber das letzte Zen-Wort kennt er nicht. Diese Bemerkung kam Toxan zu Ohren und er schickte seinen Diener, um Ganto zu holen. Du erkennst mich nicht an? Fragte er Ganto. Ganto flüsterte ihm etwas ins Ohr. Daraufhin schwieg Toxan. Am nächsten Tag bestieg er die Rednerbühne und siehe da, er war ganz anders als sonst. Ganto war in der Halle. Er ging nach vorne, klatschte in die Hände, lachte laut auf und sagte, meinen Glückwunsch, unser Alter hat das letzte Wort gerafft. Im ganzen Land kann ihn von Stund an keiner mehr überbieten. So. Auch derselbe alte Toxan, der da auftritt. Beiden Fällen, ja. Und das Interessante ist halt, dass man sich als Schüler natürlich über seinen Lehrer immer mal wieder so Gedanken macht, ja. Ist man noch bei dem Richtigen, ja? Hat er sie noch alle auf dem Christbaum oder ist er da schon jenseits von Gut und Böse und so? Und Seppo und Ganto sind ja später berühmte Zen-Meister gewesen, aber da, also als sie noch Schüler waren, haben sie natürlich ihren Toxan so beäugt, ja. Bringt das nun oder bringt das nicht? Und so haben sich dann so ausgetauscht, wenn man mal reden durfte über ihren Meister, in was für einer Verfassung der so ist. Ne? Dann hat es noch gar nicht geklingelt, ne? fürs Essen. Und der Toxan kommt schon mit seinen Schalen angewackelt. Ja? Was soll man davon halten? Kennt er die Regeln nicht mehr? Toxan kommt einfach nur immer zur selben Zeit, nämlich 12 Uhr, ja. Und Seppo hatte sich halt verspätet und dachte, ja, jetzt müssen wir alle warten, bis ich klingle, ne. Die Kartoffeln sind noch nicht durch und der Tofu auch noch nicht. Also hat er noch nicht geklingelt, ne. Und dann kommt Toxan aber schon an. Und er sagt ihm, ey, was machst du hier schon, ja? Es hat doch noch nicht geklingelt. das Metall ist noch nicht gegangen. In der Sendo sitzen sie alle noch und warten. Was willst du denn hier schon? Ja? Und ist ja eigentlich eine Unverfrorenheit. Andere Lehrer hätten vielleicht anders reagiert. Aber Toxan dreht sich um und geht mit seinen Schalen zurück. Ja. Er ist in einer geistigen Verfassung, die ihm das ermöglicht, dieses Verhalten seines Schülers einfach so stehen zu lassen, zu ertragen. Aber als Schüler macht man sich halt Gedanken. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal den Roshi gesehen habe in Bremen. Ne? So ein relativ kleines Männchen ja auch. Ne? Und dann hörte ich ihn immer mit so einem kindlichen Lachen, ja, gickelte er da rum. Ja. Ich dachte, das wird ja wohl jetzt nicht der Zen-Meister. War er aber doch. Ne? Dann haben wir ihn und ein paar andere Japaner da zum Essen eingeladen, zum Chinesen natürlich. Und übrigens war das mal lustig, mit Roshi war ich auch mal hier in Nienburg beim Chinesen. Und er wusste noch nicht genau, was er bestellen sollte. Ne? Und der Kellner war auch ein Chinese. Und dann hat der Chinese so in seiner Hand so Zeichen gemacht. Und Roshi hat auch Zeichen gemacht. Und bis sie dann wussten, was es war, ja, also was weiß ich, Shop Sui mit sowieso, ja, das haben die so in der Hand so mit Zeichen ausgemacht. Und dieser Kellner, der war so angetan davon, dass er mal einen Gast hatte, der die chinesischen Zeichen kannte, dass er irgendwann mit ganz bedeutungsvoller Miene gekommen ist und sagte, ich habe jetzt hier eine Spezialität für Sie. Das ist weißer Tee. Den hat Mao Zedong immer getrunken. Ja? Dann hat er den dahingestellt und eingegossen. Und Nanzan und Roshi, ja, die saßen am Tisch. Und mit einem Mal prustete der Roshi los und Nanzan auch. Weißer Tee. Only water. Also, das war jetzt mal am Rande so eine Kleinigkeit. Wir saßen ja jetzt da in Bremen im China-Restaurant und jeder bestellte sich da, was er gerne haben wollte. Und für den Roshi haben wir natürlich was Vegetarisches bestellt. Ja. Und ich hatte mir süß-sauer Fisch irgendwie bestellt, ja. Ja, und dann kamen da die verschiedenen Gerichte und der Roshi sah den süß-sauer Fisch und hat sich geschnappt. Und das fand ich auch ein Unding, ja, also es war meiner und so, naja. Und der hat ihm auch köstlich geschmeckt und ich saß da mit seinem komischen Shop Sui rum. Ja, das waren jetzt so Augenblicke, wo ich gedacht habe, na, bin ich hier richtig und soll ich bei dem jetzt Kornausbildung weitermachen, ja. Und auch später hatte ich noch mal schwere Zweifel, ob ich beim richtigen Lehrer war. Es war ja so, dass in einer Zeit der Roshi kam hier, 3 Jahre lang mal für den Sesshin-Sommer vorbei, ja, und dann war er wieder weg. Und die Kornarbeit ging aber weiter, und zwar per Post. Also das bedeutete 2 mal 7 Tage. 7 Tage brauchte meine Antwort zu ihm und 7 Tage mindestens braucht es, wenn er sofort geantwortet hat, dass ich wieder seine Antwort kriegte. Und ich war bei dem Korn mit der Brücke, der Steinbrücke, Joshus Steinbrücke. Ne? Und da wird ja so instruktiv gesagt, ja, du siehst die Brücke nicht, aber Pferde und Esel kommen rüber. Und ich war wirklich in der Situation, bin ich hier Pferd und Esel, ich komme hier nicht weiter und so weiter. Und an dem Tag habe ich gedacht, ich breche jetzt die Kurenarbeit ab, das bringt ja überhaupt nichts. Ich hatte schon mehrmals 14 Tage mit meinen Antworten dazu gebracht und immer nur practice again. Ja. Also, ich gedacht, nee, also, das ist doch nicht mein Weg und so. Und dann habe ich dem Roshi einen Brief geschrieben. Ich zweifle zutiefst an Zen und bringt doch hier alles nichts und so weiter. Und darauf schrieb er zurück, you cannot escape Zen. Zen is life and life is Zen. Ja, das war dann nochmal ein extra Korn. Ja. Da habe ich dann drüber gebrütet, aber das hat mich erreicht. Und dann haben wir unsere Kornarbeit weiter und ich habe es auch schließlich gelöst. Ich bin ja nicht so schnell wie ihr. Ne? Ihr seid ja immer gleich durch mit euren Korns, während ich da beim Roshi oft lange drauf gekaut habe auf irgendeine Aufgabe. Aber man hat ja was davon. Wenn man so einen Korn mal so richtig durchgekaut hat und dadurch die verschiedensten Irrtümer und Fehlwege und Umwege gegangen ist und dann plötzlich dämmert es einem, ja. Ja, das ist irgendwie ein tolles Erlebnis. Dann hat man so richtig Power aufgebaut, um so eine Antwort genießen zu können und so. Kurz und gut. Aber diese Zweifelsache, das ist halt eine Sache, der begegnet man in der Zen-Praxis. Die Schüler zweifeln am Lehrer, ja. Die Lehrer zweifeln manchmal auch an sich, das gibt's auch. Und vor 2 Tagen, da hat mir Nathalie gesagt, übrigens, ich habe deine Schalen auf dem Klo gefunden. Die habe ich dir jetzt ins Zimmer gelegt, ja, im Doxon-Raum. Ich meine, jetzt hat man einen Lehrer, der seine Essschalen auf dem Klo vergisst. Und das womöglich mehrmals. Ja. Herr, fragst du dich doch, bist du hier noch richtig? Ja? Er predigt hier die große Achtsamkeit und jeden Moment im Hier und Jetzt und so. Und dann geht er aufs Klo, pinkelt und die Schale lässt einfach stehen. Das geht ja wohl nicht. Ja? Da muss man ja schon mal Zweifel haben. Ne? Und deshalb Seppo und Ganto und auch hier dieser Shukwo, ne, der denkt, na, mein Lehrer, so richtig den Durchblick hat er noch nicht. Ne? Na, fragt da, wohin sind die alten Weisen gegangen? Ja? Und der Meister weiß nichts anderes zu sagen als, was? Hä? Ja, statt irgendwie eine plausible Antwort zu geben. Ja, ins Nirvana, ins hätte er sagen können. Ne? Hätte dem wahrscheinlich auch nicht gepasst, aber egal. Ja. Es wäre jedenfalls besser gewesen als, hä? Was? Ja. Ja, und diese Haltung, die Toxan da an den Tag legt, in den beiden Korns, die finde ich sehr bemerkenswert. Die strahlt so eine gütige Gelassenheit aus. Ja. Also, ich habe ja mal erzählt von den 4 Arten des Mitgefühls, die wir im Buddhismus unterscheiden. Ja. Metta, Mitgefühl mit sich selbst. Ja. Karuna, Mitgefühl mit meinem Gegenüber oder mit anderen fühlenden Wesen. Mudita, das Mitgefühl der geteilten Freude über das sich Begegnen in der Buddha-Natur, sich verstehen, sich teilen, sich darin unterstützen, sich gegenseitig das Leben schöner zu machen. Mudita, der dritte Aspekt. Und dann gibt es noch Upeksha. Upeksha. Upa über Iksha schauen. Da schaut man auf alle möglichen Lebensvorgänge, aber in einer nicht identifizierten Weise. Man beobachtet sozusagen das Treiben der Soheiten, ja. Und man ist voll da, man ist auch anteilnehmend. Also dieser Toksan, der ist anteilnehmend insofern, als er die Irrtümer von Seppo und Ganto schon schaut und durchschaut. Aber er macht da kein Hermann davon. Er nimmt es einfach zur Kenntnis. Die Jungs, gut, die sind jetzt noch nicht so weit, ja, oder lass sie mal reden oder so. Ne? Also er im ersten Moment jedenfalls ist er schweigsam und er gibt seinen Schülern dadurch die Gelegenheit, nochmal in die Situation reinzuspüren und nochmal sich selber zu überprüfen, ja. Was war mit mir, was war mit dem? War das wirklich so, dass der jetzt das letzte Zen-Wort nicht gerafft hat? Oder habe ich das letzte Zen-Wort nicht gerafft? Wer könnte es denn gewesen sein und so, ne? Also dieses Nachbetrachten, das ermöglicht, dass das Schweigen so richtig einschlägt bei den Betroffenen, der das erlebt, ja. Oder auch bei uns. Es ist eben eindrucksvoll, wie der Toksan schweigt und einfach still zurückgeht da in sein Zimmer. Ja, der hat gesagt, es ist noch nicht fertig. Na gut, dreh ich um. Kein Rebell, wie er früher gewesen ist, ja, sondern gelassener alter Mann. Er schaut gelassen auf die Prozesse, die um ihn herum stattfinden, ohne Identifikation, aber mit Anteilnahme. Und ich freue mich natürlich auch, dass Nathalie jetzt noch nicht den Glauben an mich verloren hat, weil sie da meine Essschalen gefunden hat auf dem Klo, ne? Sondern wir konnten weiter, sie ist weiterhin in sie gewesen und hat mir einen Kaffee gebracht oder sowas, Sachen getragen, für mein Wohl gesorgt. Und in unserem Blickkontakt konnte ich sehen, wir verstehen uns. Und sie konnte sogar verstehen, wieso diese komischen Essschalen da oben auf dem Schrank im Klo gelandet sind, ja. Habe ich jedenfalls gehofft. Naja, wie dem auch sei. Also, in diesen beiden Koans geht es eben darum, um das Verhältnis, dass ein weiser Älterer mit den Jüngeren so umgeht, dass er ihnen ihren eigenen Erfahrungsraum belässt. Er sagt nicht, so ist richtig und so ist falsch, ja. Hier, da durch die Tür, nee, hier Gassho und so weiter, Gassho Theto, ne. Was du da machst, das ist irgendwie Gassho Vital, aber nicht Gassho Theto und so weiter. Darauf verzichten die die trauen darauf, dass die Menschen am besten ihre Erfahrungen selbst machen. Dass sie selber zur Einsicht kommen, dass sie selbst vorankommen. Sie geben da nur so einen Rahmen ab. Und das finde ich großartig. Das habe ich auch bei Roshi im Hokuchi so erlebt. Ja. Er gibt einfach so einen Rahmen ab. Und dann passieren da Sachen, da wären anderen, wenn sie Haare gehabt hätten, die wären ihnen ausgefallen. Ja. Am höchsten Feiertag, höchsten buddhistischen Feiertag, das ist die Osho-Riege, ja, die Ehrenwürdenträger des Hokuchi und dann der Roshi aus seinem Tempel. Dann kommen wir aus der Sendo, ja, angeführt vom Jiki, und dann geht es in die Hondo. Und dann wird die erstmal ist die große, große Neujahrsrezitationszeremonie, wo die, da wird auch noch die Trommel geschlagen, da gibt es ja einen extra Trommelmeister, der dann da auftritt, und die Glocken und was weiß ich alles. Ne? Alles vorbesprochen und so weiter, ist klar, wie die Sache läuft. In der großen Hondo, ne, treffen wir uns alle und so, jeder hat da so seine Rolle. Und der Roshi geht dann zum Altar und macht dreimal Sampai und das war's dann. So, und das ist also in Vorbereitung, und unser Ichi-san, unser Jiki, die Zeit drängt, also war klar, jetzt müssen wir gleich los und so weiter. Man hörte schon von Ferne die Bimmeln, ne? So, dong, dong, dong. 108-mal wurde die eine Glocke angeschlagen. Also so lange hatten wir Zeit, von der Sendo dann bis in die Hunde zu kommen, und Ichi-san war nicht da. Ja. Und dann also ging jemand in sein Zimmer, ne? Da lag er da im seligen Sake-Rausch, und wir haben ihn fast nicht aufwecken können. Ja. Aber dann schließlich haben wir ihn dann da hochgekriegt und ist auch aufgestanden, und dann schwankte er also vor uns her. Und wir kamen natürlich zu spät, ja, die anderen warteten da alle und so. Ja, und der Roshi war im Toksan Space, ja. Der hat sich das angeguckt. Aha. Ne? Mal abgesehen von den Düften, die da mit dieser Sake-Fahne noch an ihm vorbeigeschwirrt sind. Ja. Und eine andere Situation habe ich auch erlebt. Da waren irgendwelche hohen Würdenträger eingeladen, und wir haben uns im Kanon-Dori, das war so ein kleiner Extra-Tempel, wo nur Tee ausgeschenkt wurde. Und da saßen wir da mit denen und Ryutan, der Aufwärter des Roshi, der sollte da Tee einschenken, ja. Und dann hat er da wirklich also geplempert bis zum geht nicht mehr, und Roshi saß da stoisch, hat sich das angeguckt, so. Kein Wort dazu gesagt, ja. Das ist natürlich dann so bei den Japanern, die machen das immer so. Ist irgendwas schiefgelaufen. Ne? Also, aber der Roshi hat da nicht gemacht. Gesessen, still, sich das angeguckt. Ja. Aha, das gehört auch noch zum Leben. Naja, ja, diese Haltung, die fand ich bemerkenswert an unserem Roshi. Und das war immer gepaart mit einem unglaublich wachen Blick. Er hatte so lebendige, wache Augen, der Roshi. Ja. Also er guckt sich alles ganz genau an, er registriert alles, aber freundlich präsent. nicht mit irgendwelchen Belehrungen oder sowas. Nee. Und das ist dieses raumgebende Wesen. Ja? Man ist total da, man guckt sich alles an. Ah, das läuft jetzt so, das läuft jetzt so. Und ist nicht identifiziert mit den Vorgängen. Und das finde ich so sehr, sehr wohltuend. Ich selbst habe das in meinem Leben zum ersten Mal erlebt bei einem Onkel. Da war eine Geburtstagsfeier. Mein Vater wurde 50 Jahre alt und meine Stiefmutter, die bereitete seinen Übertritt ins Waisen- und Greisenalter vor und an edle Freunde geladen und so weiter. Und ich war da so in so einer rebellischen Haltung und hatte, also diese ganze Veranstaltung, die lag mir total quer. Und ich sollte dann als Ältester auch noch eine Rede auf meinen Vater halten. Und da hatte ich mir was ganz Böses ausgedacht. Da trat nämlich immer so ein Hausfreund auf und der hat dann immer von meinem Vater, dem großen Zauberer, der mit den Hirschen und was weiß ich. Und kurz bevor der in den Ring trat, habe ich aus seiner Rolle heraus zu meinem Vater so eine Rede gehalten. Ja, der große, das Publikum verstummte entsetzt. Ja, mein Vater, der hätte fast gekotzt, der musste rausgehen. Und da war so ein alter Onkel, ja, der guckte so zu uns beiden so gütig hin, ja. Sowohl zu mir als die anderen waren alle entsetzt. Und der hat mich erreicht. Der hat sich das angeguckt und hat mich in einen anderen Space gebracht. Ja. Und meinen Vater wahrscheinlich auch. Diese Rede war so schlimm, dass als mein Vater 75 wurde und dieses Publikum zum Teil noch überlebend da wieder angetreten war, da konnte ich meinem Vater eine nette Rede halten, so sein Lebenswerk würdigen und so weiter. Aber die Leute haben gesagt, na, diesmal hast du dich ja zusammengerissen. Also es war noch allgemein im Feld, was ich da vor 25 Jahren angerichtet hatte. Ne? Und das dauert halt, bis sowas aus dem Feld dann wieder raus ist. Ja. Und aber dieser Onkel, der hat dazu beigetragen, durch seine heitere Gelassenheit, sein Upeksha-Mitgefühl. Ja. Er hatte mit mir Mitgefühl, er hatte mit meinem Vater Mitgefühl, hatte mit den Gästen, die entsetzt waren, Mitgefühl. Aber er war nicht identifiziert mit irgendeiner Position da. Und später ist mir so richtig klar geworden, wie gut das für mich war. Ja? Diese Art der Anteilnahme, diese Art der heiteren Gelassenheit. Und das wünsche ich mir halt auch für uns, ja? Dass wir das auch sind in unseren alten Tagen oder jetzt schon auf dem Weg, wenn es geht. Ja. Im Tao Te Ching, da gibt es den Vers 58, der mir auch gut gefällt. Also mir gefallen alle Verse sehr gut, aber der gefällt mir sehr gut. Und da heißt es, wird ein Land mit Toleranz regiert, man könnte auch sagen mit heiterer Gelassenheit, fühlen sich die Menschen wohl und sind ehrlich. Wird ein Land mit Unterdrückung regiert, sind die Menschen deprimiert und verschlagen. Wenn der Wille zur Macht das Sagen hat, werden, je höher die Ideale, desto magerer die Ergebnisse. Versucht man die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen, legt man den Grundstein für Elend. Versucht man die Menschen moralisch zu erziehen, legt man den Grundstein für Laster. So begnügt sich die Meisterin damit, als Vorbild zu dienen und niemand ihren Willen aufzuerlegen. Sie bringt es auf den Punkt, ohne zu insistieren. Sie ist geradlinig, aber geschmeidig, hat Strahlkraft und ist zugleich eine Augenweide. Also dieser Vers gefällt mir gut und da gefällt mir gerade das Wort geschmeidig besonders darin. Ja? Dieses Elastischsein mit dem Fluss des Lebens so mitgehen zu können, das hat mich inspiriert zu einer Kalligraphie, die ich euch natürlich mitgebracht habe. Und ich finde, das Zeichen, dem sieht man an, dass es geschmeidig heißt. Ja. Ja, nicht so, sondern das ist Einfluss, so bis zum Schluss runter. Ne? Okay, das könnt ihr euch dann nachher noch genauer anschauen. Ich hoffe, ich habe genug. Wir sind ja immer mehr geworden hier während des Sessions. Und bin kaum noch hinterhergekommen, aber gut. Ja, also diese Geschmeidigkeit im Geiste, die wünsche ich uns am Ende unseres Pfingst-Sessions. Und am Anfang hatte ich davon gesprochen, dass es schön wäre, wenn wir bei uns zu Hause ankommen, in uns selbst, dass wir sagen können, ich bin angekommen. Ich bin angekommen. Und ich finde, wir sind ein gutes Stück angekommen. Darüber freue ich mich. Herzlichen Glückwunsch. Hi.
Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de/spenden.